Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Was wir suchen, finden wir im Internet. Glaubt ihr vielleicht und glaube vielleicht auch ich vom Hörsaal-Team, euer Hans-Jürgen Bartsch. Nein, glaube ich nicht. Schließlich hat man als Journalist gelernt, dass es Informationen gibt, die man auch woanders erhalten kann und nicht unbedingt im Netz. Dennoch gebe ich zu, dass auch mein Reflex dahin geht, als allererstes ins Internet zu schauen, wenn ich etwas suche. Gut und schlecht zugleich sagen unsere Diskussionspartner dazu, die sich heute im Hörsaal über Internet und Demokratie austauschen.
Internet ist was Tolles.
Jeder kann mitmachen. Jeder kann seine Meinung da entsprechend kundtun.
Das, was im Internet steht, ist korrekt. Was im Internet nicht steht, das gibt's gar nicht.
Googles Mission ist, die Information dieser Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nutzbar zu machen.
Wenn die Menschen nur mit Professorenausbildung, sage ich es übertrieben, an die Informationen kommen, dann hat man auch ein Problem, diese Dinge demokratisch zu nennen.
Wenn eine Regierung nicht will, dass eine gewisse Webseite irgendwelche Informationen veröffentlicht, dann können diese Server technisch gesehen einfach in die Knie gezwungen werden. Da brauche ich nicht irgendwie filtern oder sonst irgendwas. Ich schicke denen einfach ganz viele Anfragen, bis die Server abstürzen und dann ist Ruhe. System out
of range. Internet und Demokratie, mehr und bessere Partizipation durch neue Medien. Darum dreht sich nun alles in dieser knappen Stunde. Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind dafür, am 2. Juli 2014 zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in München zusammengekommen. Städte und Gemeinden stellen sich gerade um. Sie basteln immer stärker daran, Bürgerbeteiligungen oder Befragungen und sogar demokratische Wahlen mit neuen technischen Möglichkeiten durchzuführen. Ist das jedoch alles so ohne weiteres ein Segen oder etwa ein Fluch, den wir alle nicht mehr richtig loswerden? Irgendwie beides, erfährt gleich meine Kollegin Dr. Alexandra Borchardt von der Süddeutschen Zeitung. Die Moderatorin stellt euch heute auch die Gesprächspartner vor.
Ja, schafft das Internet mehr Demokratie? Die Frage galt ja lange Zeit als trivial. Viele haben gesagt, ja klar, jeder kann mit seinem Smartphone mitbestimmen, jeder auf der Welt, arabischer Frühling, alle sind dabei, wir stürzen die Diktaturen, los geht's, wird alles viel besser. Ja, so einfach ist es nun doch nicht mit der Demokratie, denn in Wahrheit ist die Frage kompliziert zu beantworten, denn Demokratie ist natürlich viel mehr, als dass jederzeit jeder mitreden kann und der am lautesten ist, kriegt Recht. Unsere Demokratie, wie Sie alle wissen, beruht ja auf wichtigen Dingen, nämlich einerseits auch dem Rechtsstaat, Schutz der Schwachen, Schutz von Minderheitsinteressen und auch auf Repräsentation und eben auch dadurch die Berücksichtigung derer, die nicht so viel Zeit haben, um sich andauernd zu beteiligen. Wie das funktioniert, das werden wir heute sehen, hier auf dem Podium, Demokratie und Internet. Wie geht das zusammen? Gut, als erstes hier heute den Vertreter der Politik. Das ist der Herr Staatssekretär Johannes Hintersberger, der im Staatsministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat seit vergangenem Jahr dafür auch zuständig ist, als Vertreter des Finanzministers, dem ja die IT-Fragen zugeordnet sind. In dem Thema kennt er sich gut aus, weil er war schon mal 5 Jahre lang Vorsitzender des Beirats des Landtags für Informations- und Kommunikationstechnik. Er kennt sich aber auch in anderen Dingen gut aus. Sein Staatsexamen hat er an der Universität Augsburg gemacht in Germanistik, Geschichte und katholischer Theologie, also auch in philosophischen Fragen und historischen Fragen sehr bewandert, also mit Demokratie viel zu tun. Und seit mehr als 40 Jahren in der CSU, seit 2011 Bezirksvorsitzender und Mitglied des Parteivorstands. Ja, und das muss man vielleicht dieser Tage noch erwähnen, er hat ja irgendwie diverse Ehrenämter, unter anderem sitzt er auch im Aufsichtsrat des FC Augsburg, das nur so als Verbindung zur Welt da draußen, damit wir nicht ganz den Anschluss verlieren. Ich bitte Sie einfach jetzt hier auf die Bühne.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Dr. Borchardt, ein paar Aspekte seitens der bayerischen Staatsregierung. Frau Dr. Borchardt hat es gesagt, seit Oktober ist hier in diesem neu zugeschnittenen Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat auch der Bereich der Digitalisierung zugeordnet. Wenn es heißt Internet und Demokratie, dann sind vor allem zwei Aspekte ganz besonders gefragt. Einmal, wie sieht es denn aus mit dem Zugang der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in ganz Bayern, nicht nur in München, nicht nur in Nürnberg, sondern eben auch in dem Bereich von Oberfranken oder im Bereich von Südbayern, also in dem gesamten Flächenland Bayern, wie ist der Zugang? Ich kann, wenn die Zugänge nicht auch flächenmäßig einigermaßen gleich gegeben sind, schlecht von einer Nutzung dieses Mediums auch im demokratischen Sinne sprechen. Von daher ist dies eine wichtige Aufgabe. Und das Zweite ist, wie gehe ich mit diesem Medium um, wenn ich denn den Zugang habe, mit einem Begriff, glaube ich, übergeordnet gut umschrieben, diese mediale Souveränität für den einzelnen Menschen. In diesen beiden Schienen bewegt sich auch die Arbeit und die Aufgabe hier der Bayerischen Staatsregierung. Was ist derzeit am Laufen? Was ist derzeit gegeben? Sie haben im Rahmen eines Volksentscheides im letzten September hier entschieden, mit ganz, ganz großer Mehrheit, dass eben die gleichwertigen Lebenschancen von Hof bis Sonthofen, von Neu-Ulm bis Passau hier flächendeckend in Bayern gegeben werden sollen. Dies ist unsere Aufgabe als Mandatsträger. Von daher ist ein wesentlicher Aspekt oder eine wesentliche wichtige Infrastruktur auch dieser sogenannte Ausbau, um diesen Zugang dementsprechend flächendeckend zu bekommen. Dies wurde in den letzten Monaten ein Stück weit neu geordnet. Wir können da im Einzelnen noch drauf eingehen, mit dieser Breitbandoffensive, so dass eben hier auch auf dem sogenannten flachen Land der Zugang bestmöglich erreicht werden kann, hat hier die Staatsregierung mit 1,5 Milliarden, meine Damen und Herren, für diese laufende Periode diese Breitbandoffensive ausgerufen. Und man ist derzeit dabei, dies mit den verschiedenen Aspekten, was die bessere Beratung bis hin zu der Einzelförderung der Kommunen anbelangt, dies umzusetzen. Der zweite Aspekt, ich habe es gesagt, alles was Medienkompetenz oder diese Souveränität im Umgang mit Internet, mit den Medien anbelangt, auch hier, denke ich, ist es notwendig und wichtig, diesen Umgang souverän für uns, insbesondere natürlich auch für unsere Kinder, hier zu ermöglichen. Von daher ist es eine Schiene, wo man sehr stark daran arbeitet, dieses sogenannte Bildungsnetz Bayern zusammen mit den bayerischen 5000 Schulen, die wir hier mit angehen, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern, haben wir mittlerweile bei 90 Schulen solche Pilotprojekte entwickelt, um hier gerade diese Kompetenz von Anfang an, auch was den Umgang, was den sinnvollen Umgang, den souveränen Umgang anbelangt, hier rüberzubringen und auch darzustellen. Ein weiterer Aspekt, was den Umgang anbelangt, ist unter dem Schlagwort Mozilla 3.0, wie es unser Minister Dr. Markus Söder vorgestellt hat. Was meinen wir hier? Hier sind drei Aspekte vorgesehen, nämlich die eine Säule, dieses sogenannte Bayern-Portal, das wir sehr nutzerfreundlich, kundenorientiert, bürgerfreundlich, leicht die gesamten staatlichen, öffentlichen Serviceangebote, Informationsangebote dementsprechend auch aufbereiten und dem Bürger zur Verfügung stellen. Auch dies ist, glaube ich, ein sehr wichtiger demokratischer Aspekt. Wenn die Menschen nur mit Professorenausbildung, sage ich es übertrieben, an die Informationen kommen, dann hat man auch ein Problem, diese Dinge demokratisch zu nennen. Also ist es wichtig, der leichte Zugang, was die Informationen im gesamten staatlichen Bereich anbelangt. Zweiter Aspekt ist das sogenannte E-Government-Gesetz, wo wir in diesem Monat bis Ende Juli den Entwurf vorlegen, wo wir dann in die Ressortanhörung gehen und ab Oktober in das Gesetzgebungsverfahren, dass wir hier auch regeln, dass wir hier auch versuchen, dementsprechende Schnittpunkte hier zu bilden. Und das Letzte, der E-Government-Pakt, wo wir hier zusammen mit den Kommunen, weil das die ersten Anlaufstellen für die Menschen sind, hier einen engen Schulterschluss bringen. Vielen Dank.
Ja, Zugang ist ein sehr schönes Stichwort. Zugang, das war jetzt zweifacher Zugang. Einmal den technologischen Zugang, dass man immer reinkommt ins Netz überall und dann auch den mentalen, intellektuellen Zugang, dass jeder auch einfach die Hemmschwelle nicht so hat, sondern einfach jeder sich traut, da auch reinzugehen und auch damit umgehen kann, was er da im Netz macht. Dazu passt ganz wunderbar unser nächster Gast, die Frau Professor Claudia Eckert, die sorgt nämlich dafür im weitesten Sinne, dass das, was da reingeht über den Zugang und dann ins Netz, auch sicher bleibt und irgendwie auch sicher da ankommt, wo es ankommen soll. Zumindest sorgen Sie theoretisch dafür, praktisch natürlich nicht. Sie sitzen ja nicht da auf jeder Leitung und an jeder Schaltstelle. Ja, Frau Professor Claudia Eckert ist insofern hier ja eigentlich fast Hausherrin, weil sie zu beiden gastgebenden Organisationen gehört. Hinzu kommt, dass sie noch unendlich viele andere Ämter bekleidet. Das können Sie gerne alles bei ihr nachlesen. Steht auch alles im Internet. Können Sie mal testen, ob Sie das hinkriegen mit dem Zugang. Im Hauptberuf ist sie aber auch zweifache Chefin. Und zwar an der TU München leitet sie den Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik seit 5 Jahren. Und schon seit 2001 ist sie auch noch die Leiterin des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit. Wie Sie sich denken können bei solchen anspruchsvollen Jobs, sie ist Informatikerin, hat in Bonn studiert, in München promoviert und habilitiert und war dann Professorin in Bremen und Darmstadt, hat sich also so von Norden dann langsam wieder nach Süden vorgearbeitet und ihr großes Thema ist die IT-Sicherheit und ich bitte Sie auf die Bühne.
Demokratie und Internet, das sind ja schon so zwei Pole und ich fange mal an zu sagen, Internet ist was Tolles. Internet aus meiner Sicht ist eine wirkliche, so eine Art Kulturleistung. Da haben ganz viele dran mitgewirkt. Es ist eine Gemeinschaftsleistung und das Internet revolutioniert ja eigentlich fast alles. Es revolutioniert unser Arbeitsleben, Freizeitleben, wie wir kommunizieren, wie wir unsere sozialen Kontakte aufrechterhalten. Das ist schon ein fast Kulturschock, auf jeden Fall eine kulturelle Veränderung, der wir hier begegnen. Aber, Sie merken schon, ne? Ich mache erstmal gut und dann sage ich aber. Ist das denn wirklich das richtige Medium, das richtige Instrument, die Demokratie nach vorne zu bringen? Ich möchte dazu einfach mal ein paar Statements hier reinbringen in die Diskussion, natürlich auch vielleicht ein bisschen provozieren. Klar, Herr Hohlfelder wird sicherlich ein paar andere Meinungen dagegen stellen. Aber ich möchte auch so ein bisschen Gegensatzpaare nochmal wieder aufgreifen. Das Internet gibt uns die Möglichkeit, mitzugestalten, mit teilzuhaben, wenn wir es denn auch vertrauensvoll, vertrauenswürdig und verantwortungsbewusst nutzen. Und dieses kommt an manchen Stellen aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz, dass wir zu wenig diskutieren, diese Diskrepanz, Freiheit der Möglichkeiten, der Gestaltungsmöglichkeiten, der Eingriffsmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch Verantwortung zu übernehmen für das, was wir da eigentlich tun. Beispiel, wir können sehr schnell im Internet Meinungen äußern, Kritik äußern und uns hinter Pseudonymen, irgendwelchen gewählten Namen verstecken. Anonymität ist ein hohes Gut, wenn es darum geht, nicht verfolgt zu werden, wenn man seine freie Meinung äußern möchte, um eben vielleicht in totalitären Regimen trotzdem die Möglichkeit zu haben, sich zu äußern. Wenn aber diese Freiheit, sich eben nicht identifizieren zu müssen, dazu führt, dass man andere Persönlichkeitsrechte verletzt, was im Internet ja durchaus der Fall ist, wenn man das nicht verantwortungsvoll verwendet, dann haben wir ein Problem. Und wir haben das ja in der Vergangenheit an vielen Stellen gesehen, wo auf einmal eine Welle von diesen sogenannten Shitstorms über Politiker, über wen auch immer reingebrochen ist, weil sich die Leute nicht verantwortungsvoll mit dem Instrument Internet auseinandergesetzt haben. Freiheit, Verantwortung, durchaus etwas, wo man eine Balance hinkriegen muss. Das nächste Pärchen, was ich kurz ansprechen möchte, ist das Pärchen Information und Qualität der Information bis hin zu Wissen. Information ist nicht gleich Wissen. Wenn wir von politischer Teilhabe sprechen, von demokratischen Prozessen, von Teilhaben, dann setzt das immer voraus, dass wir informiert sind, dass wir auf einer Basis von einer Informiertheit zu Entscheidungsprozessen kommen und dann eben auch teilhaben, wirken, gestalten. Woher nehmen wir die Informationen? Worüber informieren wir uns? Natürlich über das Internet. Das ist eine super Plattform, leicht. Wir haben gerade gesehen, manchmal ist der Zugang vielleicht noch nicht ganz so leicht, aber im Prinzip kommen wir sehr schön, sehr schnell an Informationen heran. Aber was ist das für Informationen? Ist das korrekte Information? Ist das Information, der man vertrauen kann? Wie gehen wir damit um mit dieser Information? Und da kommen wir wieder an den Punkt, wo man eben auch die Medienkompetenz, von der auch schon die Rede war, immer wieder benötigt. Es ist häufig der Fall, dass man so ein bisschen eine naive Einstellung hat, zu sagen, das, was im Internet steht, ist korrekt. Was im Internet nicht steht, das gibt es gar nicht. Ist mittlerweile schon irreal. Habe ich bei meinen eigenen Studenten schon erlebt, als ich gesagt habe, ja, recherchieren Sie doch mal zu dem und dem Punkt. Dann kamen sie zurück und sagten, habe ich nichts im Internet gefunden. Dann habe ich gesagt, warst du mal in der Bibliothek? Ja, ist schon eine andere Welt. Also, Frage, einfach das bewusste Interpretieren der Informationen, die dort im Internet zu finden sind. Man kann sich informieren, aber man muss immer im Hinterkopf haben, wer hat diese Informationen da zur Verfügung gestellt? Wo beziehe ich die Informationen her? Wer hat beigetragen zu dieser Information? Denn man kann das da manipulieren. Man kann ja natürlich auch Mehrheiten auf einmal herbeiführen, weil man natürlich auch die IT-Instrumente dafür missbrauchen kann, wenn man ein bestimmtes Meinungsbild hervorrufen kann. Bis hin dazu, gibt es vielleicht Firmen, gibt es Giganten? Google könnte ja ein Gigant sein, der eine Meinungsführerschaft innehat. Wer die Daten beherrscht, beherrscht unsere Köpfe, beherrscht unsere Meinungen. Wenn wir nicht autonom sind, wenn wir nicht in der Lage sind, selber darüber nachzudenken, nicht alles schlucken, sondern interpretieren. Also Information ist nicht gleich Wissen, ist nicht unbedingt korrekt, was im Internet steht. Wir können und sollten uns darüber informieren, aber immer kritikfähig bleiben und das hinterfragen. Und dann möchte ich noch zum Abschluss noch ein weiteres Pärchen, wo ich sage, das könnte schwierig sein, Internet und Demokratieprozesse zusammenbringen. Internet ist ein sehr schnelllebiges Medium. Hier wechseln die Meinungen sehr schnell, da wird das sehr schnell ausgetauscht und wenn man da nicht mitzieht und nicht gleich auch wieder den neuesten Trends folgt, ist es häufig so, ist man eigentlich schon außen vor. Politische Meinungsbildung, politische Entscheidungsprozesse sind aus meiner Warte heraus aber Prozesse, die durchaus einen Reifeprozess häufig benötigen, die den Diskurs benötigen, die wirklich auch intensive und seriöse Auseinandersetzung durchaus über viele Zyklen und Iterationen hinweg. Und das ist häufig beim Internet gar nicht immer so möglich, wegen dieser, dass man immer lange mal an einem Thema bleibt und das richtig durchwalzt. Das ist eher selten der Fall. Kann dafür genutzt werden, wird aber häufig nicht dafür genutzt. Mein Schlusspunkt hier möchte in abgewandelter Form Benjamin Franklin zitieren, als er damals das Ende des Verfassungskonvents in Amerika verkündet hat, hat man ihn gefragt, was bringt uns das? Und dann hat er gesagt, die Republik, wenn wir damit umgehen können, und ich möchte es abwandeln, das Internet, was bringt uns das? Demokratische Prozesse, wenn wir damit verantwortungsvoll umgehen können.
Ja, Freiheit und Verantwortung, zwei sehr große Worte, über die wir nachher noch reden wollen. Jetzt stelle ich Ihnen nur einen weiteren Gast vor, nämlich Professor Michael Decker. Als ich mich so ein bisschen eingelesen habe darüber, was er so macht, fiel mir vor allen Dingen der Titel dieses einen Aufsatzes auf. Mein Roboter handelt moralischer als ich? Fragezeichen. Darüber hat er mal was geschrieben. Das muss er natürlich nachher auch noch beantworten. Ist der Roboter eigentlich moralischer? Er beschäftigt sich schon sehr lange mit Technikfolgenabschätzung. Demzufolge, er ist der stellvertretende Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Das macht er seit 10 Jahren. Professor Decker ist auch dann Professor für Technikfolgenabschätzung am Institut für Philosophie. KIT heißt das immer so schön in der Branche, also es heißt ausgeschrieben, das habe ich jetzt eigentlich mir auch erstmal angeguckt, Karlsruher Institut für Technologie. Studiert hat er Physik und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Heidelberg und dann ist er zu diesem Thema Technikfolgenabschätzung ja durch einen Zufall gekommen und hat sich dazu auch habilitiert und ja, Ihnen Bühne frei.
Heute Abend möchte ich meinen kurzen Impuls dafür nutzen, auf drei der Schlagworte im Titel unserer Veranstaltung heute einzugehen, nämlich auf Demokratie, Partizipation und dann in meiner Darstellung als ein Mittel zum Zweck das Internet. Die Demokratie kommt ja so ein bisschen unverdächtig daher und so als Volksherrschaft muss man ja sagen, wenn man wirklich Entscheidungen treffen möchte, dann hat es ja eigentlich so ein Königreich oder auch ein Diktator erstmal irgendwie leichter. Ja, er hat oder sie hat klare Ziele vor Augen und würde dann eben Entscheidungen treffen, die irgendwie dazu führen, dass man diese Ziele erreicht. Und hinterher würde dann vielleicht dazu zur Verantwortung gezogen, von wem auch immer. Und auch wenn Volk erstmal als Einzahl daherkommt, so ist das Volk eben doch etwas, was sehr viele Stimmen hat. Und man muss gar nicht gleich 80 Millionen in Deutschland nehmen. Es reicht schon, wenn Sie ein bisschen eine größere Familie zu Hause haben und Sie planen Ihr Wochenende. Dann merken Sie, es gibt da draußen sehr viele Ziele, die man verfolgen kann. Und auch unterschiedlich starke Argumente, mit denen man diese Ziele entsprechend rechtfertigt. Und wenn Sie dann im nächsten Schritt überlegen, was ist eigentlich die richtige Entscheidung, also wie verbringen Sie Ihr Wochenende oder wie gestalten Sie eine Energiewende, dann kommen Sie natürlich noch in eine ganz andere Bredouille. Dann heißt es auf einmal Pluralismus, ja, wir haben sehr viele Leute, die reden in einem Volk. Wir hätten gerne irgendwie eine gute Informationsbasis, wir würden gerne alle Argumente hören und würden dann gerne versuchen, eine informierte, eine transparente, eine begründete Entscheidung treffen. Und weil wir wissen, dass so eine Demokratie auch irgendwie fragil ist, dann kümmern wir uns auch darum, wie man Minderheiten schützt, wie man im Zweifelsfalle auch Leute, die bei so einer Entscheidung mal den Kürzeren ziehen müssen, wie man denen Kompensationen verschafft und so weiter. Man merkt sehr schnell, man braucht da einen Bezugspunkt. Man kann typischerweise nicht in demselben Handlungskontext die Kriterien entwickeln, die man dann braucht für eine gute Entscheidung, sondern man braucht irgendwas Übergeordnetes, Gemeinwohl, etwas, wie wir unseren Staat als solchen entwickeln wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, um da zu einem möglichen Entscheidungsbezug zu kommen. Die Partizipation wird dann in der Demokratie zum entscheidenden Moment. Wenn Sie keine Teilhabe haben an diesem Entscheidungsprozess in Ihrem Volk, dann haben Sie natürlich entweder ganz leichtes Spiel, aber das natürlich nur sehr kurzfristig. Letztendlich wollen Sie natürlich eine Volksherrschaft, in der die Bürgerinnen und Bürger im Volk sich auch aktiv beteiligen. Nicht jeder an allem, ja. Deswegen haben wir auch eine Vertreterdemokratie. Wir wählen Leute, die das für uns auch ein Stück weit tun. Und alle 4 Jahre, das ist unser Minimum an Teilhabe, was wir tun sollten, nämlich zur Wahl gehen, können wir dann auch sagen, so, das hat uns jetzt nicht so gut gefallen, deswegen orientieren wir uns jetzt mal um die nächsten 4 Jahre oder auch anders reagieren. Wenn wir uns überlegen, wie andere Entscheidungsprozesse teilhaben, also wenn Sie sich in die Schweiz orientieren, da ist es durchaus üblich, dass man zu einer Frage, wie wollen wir mit gentechnischen Lebensmitteln umgehen, dass Sie da am Sonntag dann zur Wahlurne gehen. Also ganz konkret, okay, auch hier gibt es Befürworter dafür, da gehen Sie eben ganz konkret zur Wahlurne und unsere Kollegen in der Schweiz, die eben Technikfolgenabschätzung dort machen, die haben dann eine ganz interessante Facette ihrer Aufgabe. Sie müssen nämlich diese Entscheidungsprozesse entsprechend vorbereiten. Was etwas anderes ist, als wenn Sie einen politischen Entscheidungsprozess zum Beispiel im Deutschen Bundestag vorbereiten. Und wenn man sich methodisch anschaut, welche Partizipationsprozesse wir typischerweise so haben, so kennen Sie alle Planfeststellungsverfahren, ganz alter partizipativer Prozess bei fast jedem Planungszusammenhang, spielt da auch eine Rolle bei Stuttgart 21 zum Beispiel. Wir haben aber in jüngerer Zeit auch verstärkt, wenn es darum geht, wo sollen unsere Stromtrassen verlaufen, wo möchten wir Autobahnen entlangführen in Deutschland. Auch da gibt es sogenannte öffentliche Beteiligungsverfahren immer stärker. Und die häufigste Beteiligungsform in meiner Wahrnehmung ist die im wissenschaftlichen Bereich. Also wir haben eigentlich sehr viele Forschungsprojekte, in denen es zumindest eine Komponente der Partizipation gibt, dass sie in einer Fokusgruppe gar nicht viele Leute, manchmal 20, 30, einfach einladen, um eine breitere Wissensbasis mit regionalem Wissen zum Beispiel für ihren Forschungsprozess zu bekommen. Meines Erachtens am häufigsten. Eine Stufe höher ist die Frage am politischen Entscheidungsprozess. Das haben wir in Deutschland vergleichsweise wenig. Dass also jemand ex ante vorher sagt, und das, was in diesem Beteiligungsverfahren jetzt rauskommt, das setzen wir später um, das kommt typischerweise selten vor. Einen Prozess hatten wir, Bürgerdialoge beim Bundesforschungsministerium, BMBF. Dort war es so, dass das Forschungsministerium zumindest selbst als Dialogpartner in diesen Dialogprozess mit eingestiegen ist. Und da war es so, und da kann Partizipation auch ein bisschen subversiv werden, da war es so, dass wir dann doch deutschlandweit, ich sag mal einfach bis zu 1000 Leute eingebunden haben, Nord, Süd, Ost, West, jeweils 100 an Zehnertischen diskutiert. Und wenn wir so in einer repräsentativen Situation die Sonntagsfrage stellen, dann macht Infratester auch typischerweise so 1000 Leute. Ich behaupte nicht, dass wir in diesen Dialogen repräsentativ waren, aber es war doch eine ordentliche Anzahl von Menschen, die da involviert waren. Und prompt, wir können diskutieren, ob berechtigterweise, gab es eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag von der SPD-Fraktion angeführt, die gefragt haben, ja und wie verhält sich eigentlich so ein Votum? Ja, wenn jetzt 1000 Bürger deutschlandweit sagen, sie hätten gerne eine dezentrale Energieversorgung, wie verhält sich das eigentlich zu uns, als Parlamentariern gewählt im Deutschen Bundestag. Und das Internet, das wird in diesem Zusammenhang dann zu einem Mittel zum Zweck. Und es hat eine große Stärke, denn vorhin habe ich ja gesagt, was wir gerne am Anfang hätten, wäre, wir würden gerne die Meinungen hören, die Argumente. Und wenn Sie da natürlich ins Netz gehen, dann finden Sie alle, auch extreme Meinungen und so weiter. Sie finden, da wird es aber schon etwas schwächer, das haben Sie auch gesagt, zwar auch Diskussionsprozesse, die sind aber typischerweise nur bedingt mit echten Diskussionsprozessen, wo sich eben Argumente besser aufeinander beziehen, vorzufinden, sondern was sie dann tun müssen als Forscher zum Beispiel, ist, sie müssen sich ganz verschiedene Diskussionsprozesse, die sich typischerweise nach Domänen selbst sortieren, die müssen sie dann wieder zusammenbekommen und sagen, okay, jetzt sehe ich die vielen Meinungen, die wir hier haben. Wenn es dann darum geht, konsensual weiterzukommen, dann wird es immer schwieriger, weil Sie dann auch diese schöne niedrige Zugangshürde, die Sie im Internet haben. Sie sagen immer, jeder kann mitmachen, jeder kann seine Meinung da entsprechend kundtun. Wenn Sie aber möchten, dass die Leute dann so mitreden, dass wir in den Bereich von Petitionen kommen, das wurde auch schon angesprochen, dann müssen Sie natürlich sicherstellen, dass Sie wissen, wer da spricht, dass da jeder auch nur einmal spricht. Ja. Sie haben öfter mal auch den Verdacht, dass eben Leute unter verschiedenen Namen sich ganz oft zu Wort melden, wenn auf einmal Stimmen gezählt werden und so weiter. Und das sind dann Herausforderungen, je stärker es auf die Konsensorientierung, auf den Diskussionsprozess und auf das Aushandeln von Entscheidungen geht, dann wird es im Internet entsprechend schwieriger.
Ja, sind die vielen immer so weise? Die Weisheit der vielen ist ja so ein Schlagwort, was es im Internet immer gibt. Schwarmintelligenz nennt man das auch. Und wie verträgt sich das mit Repräsentation? Wichtige Frage, auf der ja unser politisches System beruht. Sie geben Ihre Stimme ab und vertrauen darauf, dass Ihr Abgeordneter, Ihr Parlamentarier für Sie die richtige Entscheidung trifft. Wie bringt man das zusammen? Ganz interessant. Unser letzter Gast, ich habe gedacht, er kann ein bisschen warten, denn Sie haben ja ohnehin oder viele von Ihnen haben vermutlich sowieso ohnehin jeden Tag was mit Google zu tun. Also ist das sozusagen jemand, bei dem Sie sich sehr zu Hause fühlen müssten, nämlich Dr. Wieland Hohlfelder. Er leitet seit 2008 das Google-Entwicklungszentrum hier in München. Vorher war er jahrelang in Silicon Valley und hat da ja, wahrscheinlich Blut geleckt und sich einfach mit dem Thema viel beschäftigt, so mitten im Puls der Zeit. Studiert hat er an der Uni Mannheim, nämlich Wirtschaftsinformatik, hat dann am IBM European Networking Center in Heidelberg und International Computer Science Institute in Berkeley, Kalifornien, für seine Promotion gearbeitet. Wie gesagt, in Silicon Valley war er in mehreren Internet-Startups. Dann war er bei Mercedes-Benz, hält sogar, wie ich gelesen habe, ein Patent, nämlich eins zu Navigationssystemen. Also das nächste Mal, wenn Sie Auto fahren, er war irgendwie mit dran beteiligt. Und außerdem hat natürlich auch viele Ämter. Er sitzt zum Beispiel im Kuratorium des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin, das unter anderem von der Humboldt-Universität geleitet wird. Und die haben gerade vor 2 Wochen eine große Partizipationsstudie rausgegeben, von der er wahrscheinlich auch noch so ein bisschen schöpfen wird, wenn er jetzt hier sein Statement abgibt. Wieland Hohlfelder.
Das ist ein Thema, was uns sehr stark am Herzen liegt. Googles Mission, wenn Sie es mal nachgeschaut haben, ist, die Information dieser Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Und wenn wir schauen, was das Wort Demokratie heißt, nämlich Herrschaft des Volkes, dann ist meiner Meinung nach eines der Grundvoraussetzungen, dass das Volk zunächst mal Informationen hat, bevor sie in irgendeiner Form Entscheidungen treffen kann oder partizipieren kann. Und von daher ist es wichtig, diese Informationen zugänglich zu machen. Frau Professor Eckert hat von den Studenten erzählt, die nicht mehr in die Bibliothek gehen. Da kann man sich jetzt überlegen, das ist ja einfach nur ein technisches Problem. Die Bücher müssten eben einfach digital auffindbar sein und dann kann man eben überall und von jedem Ort, auch wenn man vielleicht in irgendeiner Form eine Behinderung hat und nicht in die Bibliothek laufen kann, dieses Buch auffindbar machen. Oder wenn ich zum Beispiel nicht lesen kann, kann ich eben mit dieser Technologie mir das Buch vorlesen lassen und mit Spracherkennung zum Beispiel auch dann die Suchanfrage eingeben und solche Dinge. Und das sind viele, viele fundamentale technologische, ich sag mal, Building Blocks, die hier eine wichtige Rolle spielen und die grundsätzlich die Demokratie unterstützen. Das heißt nicht, dass das Internet die Demokratie ist oder dass im Internet Demokratie herrscht. Und das heißt auch nicht, dass Entscheidungen im Internet herbeigeführt werden. Natürlich brauchen wir die klassischen Entscheidungsprozesse, natürlich brauchen wir die klassischen Formen, die es in der Demokratie gibt, um Entscheidungen herbeizuführen. Aber ich denke, die Technologie hilft dabei, diese Dinge in die nächste Generation zu tragen. Wenn Sie mal schauen, was passiert denn bei Wahlen, und da haben wir uns jetzt auch seit der letzten Bundestagswahl so ein bisschen engagiert von unserer Seite aus, und Sie kennen vielleicht auch ein Tool, was jetzt nicht von uns kommt, aber der sogenannte Wahl-O-Mat. Wer von Ihnen hat den Wahl-O-Mat benutzt bei der letzten Wahl? Ja, das ist erstaunlich, ne? Also sehr, sehr erfolgreiches Werkzeug, um mal zu sagen, ich habe hier so eine fragmentierte Meinung zu ganz verschiedenen Themen, welche Partei steht denn da eigentlich dahinter? Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, das herauszufinden anhand der Parteiprogramme. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn man dann mal schauen kann. Jetzt muss man natürlich vertrauen darauf, dass das Wahl-O-Mat dann nachher am Schluss auch die richtigen Ergebnisse anzeigt, damit man dann auch das Kreuz an der richtigen Stelle macht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Wählerinformationstool für die Bundestagswahl ins Internet gestellt, wo wir versucht haben, einfach alle möglichen Daten, die sonst vielleicht schwierig auffindbar sind, Ihnen als Bürgern zugänglich zu machen. Zum Beispiel in meinem Wahlkreis, welche sind denn die Abgeordnetenkandidaten, die ich wählen kann? Oder was sind denn deren Meinungen zu verschiedenen Themen und solche Dinge? Da geht es überhaupt nicht um Meinungsbildung von unserer Seite aus, sondern einfach Zugänglichmachung von Informationen, damit sie sich dann ihre eigene Meinung bilden können. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel auch so Dinge wie Trendgrafiken oder statistische Analyse von Informationen das Interesse geweckt hat und viele, viele Bürger also tatsächlich statistische Auswertungen, Umfragen zu bestimmten politischen Themen sich angeschaut haben. Wir haben auch eine spezielle Plattform weltweit ins Leben gerufen, nämlich die Plattform Google Ideas. Das ist ein auf Neudeutsch Think Tank, der versucht, über Technologie demokratische Prozesse zu unterstützen. Und ich hatte im Vorgespräch mit der Frau Borchert eben auch darüber gesprochen. Ein schönes Beispiel war ja natürlich der arabische Frühling, wo Technologie plötzlich entscheidende Dinge ausgelöst hat. Einer unserer Entwickler hat über ein Wochenende zusammen mit Twitter ein Tool gebaut, das sich Speak to Tweet nennt. Also als die ägyptische Regierung das Internet tatsächlich abgedreht hat für die Bürger, war es eben nicht mehr so einfach, seine Stimme zu erheben und zu sagen, was da gerade passiert. Und dann haben die übers Wochenende einen Service eingerichtet, einen Dienst eingerichtet, da konnte man anrufen über eine internationale Telefonnummer und dann wurde einfach das, was man gesagt hat, über Twitter ins Internet gestellt, damit überhaupt noch dieser Kanal offen ist. Und das Telefonnetz hat eben die ägyptische Regierung an der Stelle noch nicht runterfahren können und das hätte natürlich auch ganz andere Folgen gehabt. Jetzt ist es eines, die Diktatur zu zerschlagen, das andere ist, wie kann ich dann den Scherbenhaufen, der da übrig bleibt, wieder so aufbauen, dass demokratische Strukturen entstehen. Und da kommt eben dieser Think Tank Google Ideas zum Zuge. Und da gibt es ganz verschiedene Ideen und auch Plattformen und auch Werkzeuge, digitale Werkzeuge. Zum Beispiel eines nennt sich Constitute. Das ist eine Plattform, die wir zusammen mit verschiedenen Universitäten in den USA aufgebaut haben. Wenn jemand eine Verfassung zum Beispiel erarbeiten will, da gibt es natürlich sehr, sehr viel Best Practices und sehr viel Informationen, die notwendig sind, um sowas zu tun. Und oft ist es eben bei solchen Umstürzen so, dass es relativ schnell gehen muss. Die haben nicht so viel Zeit wie der alte Benjamin Franklin damals, sondern die müssen das innerhalb von Wochen, teilweise Tagen machen. Und dann ist natürlich auch wieder das Internet ein sehr, sehr hilfreiches Werkzeug. Andere Sache ist, dass wir, haben wir auch im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass man natürlich auch diese Plattform missbrauchen kann und versuchen kann, Informationen zu unterdrücken. Auf technischer Ebene gibt es sogenannte Denial-of-Service-Attacks. Zum Beispiel, wenn eine Regierung nicht will, dass eine gewisse Webseite irgendwelche Informationen veröffentlicht, dann können diese Server technisch gesehen einfach in die Knie gezwungen werden. Da brauche ich nicht irgendwie filtern oder sonst irgendwas. Ich schicke denen einfach ganz viele Anfragen, bis die Server abstürzen und dann ist Ruhe. Und da gibt es eben auch von Google Ideas eine Plattform, die nennen wir Project Shield, wo wir unsere eigenen Denial-of-Service-Attack-Werkzeuge, die wir nutzen, um unsere Dienste zu schützen, kleinen Webseiten anbieten, dass sie sich damit auch schützen können. Oder wir haben eine Plattform, wo wir über eine Digital Attack Map darstellen können, wo finden denn solche Attacken momentan statt, dass die Leute Transparenz darüber haben, wo solche Dinge passieren. Und so haben wir also viele, viele Beispiele dafür, wie wir dann auch wirklich über diese Technologie helfen können, die demokratischen Prozesse am Laufen zu halten oder eben dann neue demokratische Formen aufzubauen. Der andere Punkt, der auch schon genannt worden ist im Vorfeld, ist die Medienkompetenz. Und auch das ist ein extrem wichtiges Thema, wo wir auch in vielen, vielen Punkten sehr aktiv sind, auch viele Plattformen haben, wo ich auch gemeinsam mit der Frau Eckhardt zum Beispiel bei Deutschland sicher im Netz aktiv bin. Oder wir haben zum Beispiel die Plattform FragFin, eine Kindersuchmaschine, die jetzt den ClickSafe-Preis für mehr Sicherheit im Internet gewonnen hat. Wir haben ein eigenes Sicherheitscenter, wo Sie sich darüber informieren können, wie Sie sich selber sicher im Internet bewegen können. Wir haben eine Kindermedienplattform, die heißt Yuki, die wir unterstützen. Wir haben Projektwochen Medien, da geht es darum, tatsächlich Material für den Unterricht bereitzustellen, der komplett unternehmensneutral einfach den Stoff liefert, damit man solche Unterrichtseinheiten abhalten kann und so weiter. Also eine ganze lange Liste, da kann ich gerne im Speziellen, wenn irgendwelche speziellen Fragen sind, nochmal drauf eingehen. Als Abschluss würde ich sagen, es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun im Detail, aber ich glaube, von unserer Sicht aus ist es so, dass wahrscheinlich keine Frage mehr gestellt werden muss, ob das Internet ein sinnvolles Werkzeug ist, um Demokratie zu unterstützen. Und als Informatiker würde ich sagen, es ist an der Stelle ein notwendiges, aber ein nicht hinreichendes Instrument, um Demokratie zu unterstützen. Vielen Dank.
So. Das war jetzt schön formuliert, notwendig, aber nicht hinreichend. Kann man jetzt viel drüber reden. Herr Staatssekretär, ich frage Sie jetzt einfach mal, weil Sie sind ein alter Hase der Politik, ja, über 40 Jahre CSU, haben das alles beobachtet. Wie ist denn das nun? Wir können ja jetzt hier auch so Abstimmungen machen, immer besser, schlechter, gleich. Macht das Internet die Demokratie besser? Ist sie dadurch ja eigentlich genau wie vorher, bloß man muss es irgendwie alles anders machen oder wird es irgendwie schlechter? Was meinen Sie?
Also sage ich so, eindeutig ist das Internet und die Möglichkeiten, die wir haben, was die Informationsquellen anbelangt, was die Teilhabe, Partizipation anbelangt, ein Medium, das die Demokratie lebendiger macht. Je mehr Menschen sich mit den Themen befassen, desto besser, sage ich jetzt einmal, grundsätzlich ist dies für eine lebendige Demokratie. Punkt. Also von daher eindeutig. Das Entscheidende ist, und Frau Professor, Sie haben das sehr gut auch dargestellt, wie gehe ich mit diesem Medium um? Wie werden die Informationen darggestellt? Wie werden die Informationen autorisiert? Sodass ich dies als Nutzer auch nachvollziehen kann, von wem kommen diese Informationen, wie glaubwürdig sind die Informationen. Dies ist die permanente Gefahr und wenn Sie sagen, auch was die Hackerabwehr anbelangt, wir haben auch beim Freistaat in unserem Hause ein eigenes Team, wo täglich rund 36.000, 37.000 Angriffe dementsprechend auf die staatlichen Informationsquellen über das Internet, die ja hier auch eine besondere Echtheit, eine besondere Glaubwürdigkeit für die Menschen darstellen müssen, hier dementsprechend abgewehrt werden. Also Internet ist eine wirklich positive Entwicklung, die die Teilhabe und Partizipation, das Mitmachen an demokratischen Prozessen unterstützt, lebendiger macht. Entscheidend ist, wie gehen wir verantwortlich, haben Sie gesagt, mit diesem Thema um und wie verantwortlich bringen wir auch unsere Informationen in dieses Internet ein. Das ist manchmal ein schmaler Grat, aber insgesamt muss jeder, der hier in dieser Demokratie lebt, dem an dieser Demokratie, an diesem Mitmachen, an diesem Austauschen von Positionen, von Überlegungen, von kritischen Meinungen interessiert ist, muss hier an diesem Internet liegen. Entscheidend ist, wie gehen wir dementsprechend mit diesem tollen Medium, mit dieser tollen Entwicklung um.
Muss ich gleich nochmal nachfragen, weil Sie sagen, mehr Leute beteiligen sich. Das ist, soweit ich die Forschung kenne, noch nicht ganz gegessen, diese Frage. Es gibt auch Leute, die sagen, es beteiligen sich nur andere Leute, es verlagert sich. Und der Anteil derer, die sich beteiligen aktiv, derer, die sich sozusagen passiv beteiligen und derer, die vollkommen ignorant sind, bleibt eigentlich immer gleich. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ich teile dies nicht. Selbstverständlich gibt es auch diese Meinungen oder gibt es auch durchaus die ein oder anderen Beispiele, die dafür sprechen. Aber insgesamt sage ich und bin überzeugt, dass unterm Strich mehr Menschen sich auch mit dieser Demokratie, mit demokratischen Prozessen, Entwicklungen, politischen Entscheidungen auch über dieses neue Medium Internet befassen und mehr auch im Dialog befassen. Und dies kann nicht schlecht sein, ganz im Gegenteil. Dies kann auch von meiner Überzeugung her nur positiv sein. Dass es hier Auswüchse geben kann, dass es hier auch zu, wie war es jetzt ganz aktuell aufgrund des Richterspruchs im BGH, ja auch asymmetrische Kommunikation geben kann, also mit allem, was diese anonymen Einspeisungen ins Internet anbelangt. Dies ist klar, dies muss man wissen, dies muss man sehen. Umso wichtiger ist eben dieses Thema Medienkompetenz, Mediensouveränität. Wie gehe ich damit um? Halte ich alles eins zu eins für bare Münze, ganz egal, aus welcher Quelle hier dies kommt, insbesondere wenn die Quelle gar nicht angegeben ist. Dies ist dann auch ein Thema, ich habe es vorher kurz angerissen, wie kann der Gesetzgeber, dies ist ja auch, meine Damen und Herren, immer ein Pro und Contra, eine schmale Bandbreite zwischen Meinungsfreiheit, persönlicher Freiheit und eben auch dem Schutz des Einzelnen oder dem Schutz von Werten, dem Schutz von Informationen, um nochmal so ein Pärchen hier hinzuzufügen, Frau Professor. Dies ist aber entscheidend nicht ein Problem des Instruments oder der Technik, sondern dies ist ein Thema von uns, wenn Sie so wollen, der Gesellschaft, von allen gesellschaftlichen Gruppierungen, im Besonderen natürlich auch von den von Ihnen hier in welche Funktionen auch immer gewählten, sei das im politischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, im Medienbereich, hier die Verantwortung besonders hier aufzugreifen und wahrzunehmen. Also Fazit, das Instrument des Internets ist eine positive Entwicklung grundsätzlich für den demokratischen Prozess, für die Lebendigkeit der Demokratie. Es liegt an uns, wie wir hier verantwortlich, glaubwürdig, transparent, auch was die Quellen anbelangt, dieses Instrument spielen und wie wir mit diesem Instrument umgehen.
Okay, also Sie sagen, es beteiligen sich mehr Leute und es wird besser. Herr Dr. Hohlfelder nickt ganz kräftig dazu. Herr Professor Decker, Sie habe ich eher so verstanden, Sie sagen, es wird nicht besser oder schlechter, aber es wird anders. Also Online-Partizipation ist anders als Offline-Partizipation, um es mal so platt zu sagen.
Das ist unstrittig. Also wenn man Partizipation in einem jetzt konkreten Fall nimmt, also man möchte in irgendeiner Form Bürgermeinungen, Bürgerwahrnehmungen zu einem konkreten Entscheidungsprozess gerne haben. Zum Beispiel Energiewende haben wir in diesem Dialogprozess gemacht und das war unmittelbar nach Fukushima und nachdem eben die Energiewende auch entsprechend ausgerufen war. Und da haben wir insgesamt 8 regionale Bürgerdialoge gemacht, also 8 mal 100 Leute. die setzt man an 10 Tische, an 10 Leute und die diskutieren dann diese, ja, wie können wir die Energiewende gestalten. Also die Entscheidung war gefallen und es gab dazu auch einen Online-Dialog, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder auch außerhalb dieser mehrmals 100 da entsprechend seine Meinung kundtun kann. Und dieser Online-Dialog, je nachdem wie man das beschreiben möchte, der wurde quasi gehackt. Das heißt, in diesem Online-Dialog gab es ausschließlich Meinungen einer Pro-Kernkraft-Lobby und die haben einfach die Gelegenheit genutzt, da ihre Meinung entsprechend kundzutun. Und wenn man jetzt aber mal kurz sich vorstellt, man hätte nur den Online-Dialog gehabt, dann würde einem als Wissenschaftler oder auch als Politiker der Bezugspunkt fehlen, von dem man aus eine solche Lobby überhaupt erkennen könnte. Das heißt, es muss ihnen irgendwie gelingen, dass sie einen Bezugspunkt schaffen an einer anderen Stelle, wo sie sagen, okay, ich habe den Verdacht, wenn ich bei 8 mal 100 Leuten ein relativ normales, da waren auch Pro- und Contra-Kernkraft-Leute natürlich darunter, aber ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das wohl ungefähr so verhält. Und ich sehe dann ein Online-Diskussionsforum, in dem ausschließlich eine Art von Meinung vertreten wird, dann bin ich ja überhaupt erst nur in die Lage versetzt, plausibel sagen zu können, ich glaube, da läuft was schief. Sonst fehlt Ihnen der Bezugspunkt. Und bei diesen sehr konkreten Teilhabeprozessen, wo ich wirklich etwas lernen möchte und wo ich dann die Online-Partizipation typischerweise als eine Verbreiterung einsetze, um dann auch mal, ich kann ja sagen, 1000 Leute sind nicht viel, wenn wir 80 Millionen Leute haben in Deutschland. Dann kann ich aber zumindest schon mal in Bereiche kommen von 10.000 Leuten ungefähr, 15.000. Das ist immer noch wenig im Vergleich zu manchen YouTube-Filmen, aber bei diesen Partizipationsprozessen sind es auch oft nicht mehr. Dann haben Sie aber trotzdem noch mal einen Faktor 10 da natürlich drin, den Sie natürlich auch gerne irgendwie erreichen möchten. Das heißt, in diesem Spannungsfeld bleiben Sie. Sie müssen, ich würde sagen, durch echte Dialogprozesse im wirklichen Leben mit Menschen, mit Bürgern, sich einen Bezugspunkt schaffen, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, den niedrigschwelligen Zugang im Internet ernsthaft interpretieren zu können.
Also Sie sagen, es gibt zwar viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, aber jeder tummelt sich da, wo es so in seiner Lieblingsnische und ist nicht mehr gezwungen, sich mit den Meinungen der Andersdenkenden auseinanderzusetzen.
Also das haben wir dabei quasi so ein bisschen wahrgenommen. Wir haben uns dann gewundert, das ist doch komisch, wo sind denn die anderen? Denn wir haben ja die anderen Blogs im Internet, haben wir ja auch gesehen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass Sie dann dort die Statements finden, wo man sich über den anderen Blog entsprechend lustig macht, auseinandersetzt, haben Sie gesehen, wie dort diskutiert wird. Das heißt, man traut sich dann, das ist wahrscheinlich für jeden User, wahrscheinlich würden wir das alle auch erstmal so machen, man geht dann nicht in die Höhle des Löwen und macht das erste Statement gegen 100 andere, die da eben schreiben, sondern man geht in seinen Bereich, in einem anderen Stelle im Internet und blockt dort und lästert dann da über die andere Webseite, wo dieser Dialog so einseitig stattfindet.
Also die Kunst des Ganzen ist es sozusagen, diese verschiedenen Blogs wieder zusammenzubringen. Das spricht ja dem, was Sie sagen, wie wichtig ist, wie man es nutzt und was man dann damit macht. Und als Politik hat man dann ja da die Schaltstellenfunktion wahrscheinlich, um das wieder zusammenzubringen. Frau Professor Eckert, besser, schlechter oder bleibt es gleich? Was ist Ihre Prognose? Sie kamen ja eher so von der skeptischen Seite. Ich habe Ihnen genau zugehört.
Ja, ich glaube, das habe ich jetzt nicht ganz versteckt, dass ich da ein wenig skeptisch drauf gucke. Ja, das so zu qualifizieren, besser, schlechter, ist auf jeden Fall anders. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach aus verschiedenen Ecken gehört. Auch das, was Sie gerade gesagt haben, hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, dass ich das Internet dafür brauche, wenn es eben, Sie haben ja eigentlich eine Lanze dafür gebrochen, wir sollen zusammenkommen, wir sollen in der Community uns austauschen, dann sind wir viel besser gewappnet, das zu interpretieren, was dann in den Internet dann passiert. Also es gibt ja Studien, die eher sagen, das Pareto-Prinzip ist auch im Internet beibehalten. Wenige bewirken viel, viele bewirken wenige und es mag sein, dass ein paar mehr mitmachen, aber Herr Hoffmann hatte ja so ein paar Beispiele gesagt, worüber diskutiert wird, worüber abgestimmt wird. Das sind natürlich lokale Phänomene, die dann auch die Einzelnen interessieren, wo die Leute partizipieren und dann das Internet auch nutzen, um ihre Meinung kundzutun. Aber die großen politischen Entscheidungsprozesse, ich glaube, die werden nicht über das Internet großartig beeinflusst werden. Das wird noch sehr stark über die klassischen Dinge passieren, jedenfalls im Moment noch. Also eine kleine Veränderung eher in die, sagen wir mal, mikroskopischen Dinge des täglichen Lebens, wo man eben nicht unbedingt in die Sitzungen gehen möchte, sondern einfach mal schnell seine Meinung abgeben möchte. Das, denke ich, wird schon häufiger sein, aber die großen Würfe, denke ich, das wird noch nach wie vor außerhalb des Internets sein.
Herr Dr. Hohlfelder, Sie haben ja schon eine große Palette an Instrumenten vorgestellt, was man eigentlich alles machen kann, um die Demokratie besser zu machen. Insbesondere das, was bei Google ja immer ganz vorne steht, ist ja auch so dieser Freiheitsbegriff. Jeder kann sich äußern, jeder kann endlich teilnehmen, partizipieren, hat Zugang zu Informationen und so weiter. Die Freiheit des einen, die hört ja aber immer da irgendwo auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Da muss man sich irgendwo in der Mitte einigen. Gilt dann im Netz das Recht des Stärkeren?
Es ist wesentlich einfacher, im Internet als Schwächerer eine Stimme zu bekommen, weil ich eben als Individuum einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen kann oder einen eigenen Blog aufmachen kann oder Ähnliches, eine eigene Webseite starten kann und damit den Start einer Bewegung auslösen kann, was natürlich mit der Fußmethode und dem Demonstrationsschild auf dem Marienplatz deutlich aufwendiger ist. Bis ich da dann eine kritische Masse gefunden habe, ist es sicherlich sehr schwierig. Und das Tolle am Internet ist ja die Reichweite. Das heißt, wenn ich eine kritische Masse habe, die aber geografisch sehr verteilt ist, oftmals sind es Minderheiten, dann kann ich das mit den herkömmlichen Wegen sehr schwierig machen. Dann kommt aber natürlich gleichzeitig die Frage, was passiert denn andersrum, wenn jetzt schwache Mitglieder in der Gemeinde von irgendwelchen Bullies oder welchen Mobbing-Kampagnen eben angegriffen werden. Und auch da, denke ich, sind wir in einem sehr, sehr guten Prozess, noch nicht sicherlich da, wo wir am Ende hin müssen. Aber wenn ich mir anschaue, welche Möglichkeiten es gibt, diese sogenannten Online Dispute Resolution Tools, das funktioniert im E-Commerce schon sehr gut, weil da gibt es ein kommerzielles Interesse. Also wenn jetzt irgendwelche Leute bei Amazon einen schlechten Bericht abgeben, ja, dann hat Amazon natürlich da ein Interesse daran, zu schauen, dass das korrigiert wird. Oder wenn bei eBay die Kommentare nicht fair sind, dann gibt es da auch Dispute Resolution Prozesse, die das dann auflösen, und zwar außergerichtlich. Wir haben bei YouTube eine sogenannte Trusted Flagger-Plattform, die sich darum kümmert, dass eben Videos, die in irgendeiner Form verletzend sind, so schnell wie möglich identifiziert und runtergenommen werden. Da gibt es also schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das eben zu korrigieren. Also von daher, glaube ich, ist es sehr positiv für Minderheiten, weil es eben diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube, an der Stelle wiegt die Chance, seine Stimme zu erheben, noch deutlich über dem, was wir an Missbrauch sehen. Das will nicht heißen, dass wir da noch sehr viel dran arbeiten müssen. Das tun wir auch, um diese Missbräuche eben korrigieren zu können. Da würde ich gerne noch auf den Herrn Hintersberger noch kurz eingehen und auch auf den Herrn Decker. Das eine war die Frage, wie viel Partizipation? Und da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich denke, das hat zugenommen. Und ich denke, wir müssen das Thema Demokratie ja auch auf einer Zeitachse mal anschauen. Und wenn ich mir anschaue, wo wir in der Entwicklung des Internets sind, da sind wir wirklich erst ganz am Anfang. Und wenn ich mir anschaue, wer momentan in der Politik sitzt, das sind natürlich nicht die Digital Natives. Aber es ist eine Frage der Zeit, und zwar geht es relativ schnell, dass diese Generation nicht mehr in der Politik sitzt. 25, 30, 40 Jahre ist an der Stelle überhaupt keine Zeit. Ich habe damals, als in Amerika der Bush das zweite Mal gewählt worden war, waren wir zufällig gerade dort, wurde der Dalai Lama gefragt, was meinen Sie denn, was das jetzt für Amerika bedeutet? Und dann hat er gesagt, ist zu früh zu sagen, das Land ist ja erst 200 Jahre alt. Und das fand ich eine sensationelle Aussage, und ich glaube, ganz ähnlich ist es hier auch. Was bedeutet denn das Internet für die Demokratie? Das Internet ist wirklich erst 25, 30 Jahre alt. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Da wird noch sehr, sehr viel passieren. Und in 100 Jahren wird die Welt komplett anders aussehen. Das werden wir nicht mehr erleben. Aber für Demokratie und für diese Formen ist es sicherlich sehr wichtig. Und noch ein ganz kleiner Punkt zu der Frage online, offline. Ich glaube, es war ein Methodenproblem. Ich kann mir natürlich online genauso Leute raussuchen und sicherstellen, dass die nicht alle von der Lobby sind. Also wenn die Plattform gehackt wird, dann würde ich gerne wissen, was da gehackt worden ist. Dann ist da schon mal ein Problem, ein technisches Problem, was Frau Eckert wahrscheinlich lösen kann. Und dann ist aber die Frage, wenn ich die Leute einlade, lade ich hier bewusst in irgendeiner Form ein und wähle die aus. Das kann ich online ganz genauso tun.
Aber mal eine ganz praktische Frage. Glauben Sie denn, dass die Abstimmung im Internet irgendwann so sicher sein wird wie die Wahlentscheidung in der Wahlkabine? Es interessiert hier bestimmt ganz viele. Kann man das irgendwann von zu Hause machen mit der Wahl oder der Volksabstimmung? Glauben Sie, man kriegt das technisch hin?
Nein.
Also hören Sie, Sie müssen immer noch ins Wahllokal gehen, so alt Sie auch werden. Ja,
also ich kann das natürlich ein bisschen... Also ich habe jetzt ganz, ganz absichtlich diese etwas sehr harsche Aussage gemacht. Wir haben ja unterschiedliche Arten von Wahlen. Wir haben, was weiß ich, Betriebsratswahlen, wir haben Personalratswahlen, wir haben Sozialwahlen. Es gibt unterschiedliche auch Anforderungen und Ansprüche an die Wahlen, an die Umgebung, wo Wahlen, wie Wahlen durchgeführt werden. Wenn wir sagen, übers Internet, was bedeutet das? Sind wir in einem Unternehmensumfeld, wo man noch gewisse Regularien auch einführen kann, sodass man vielleicht auch die benutzten technischen Geräte absichern kann, weil darum geht es ja natürlich auch. Ich bin an einem Gerät, das vielleicht virenverseucht ist und irgendwas macht und da gebe ich jetzt eine Stimme ab. Was heißt denn das? Mag ja sein, dass es schön verschlüsselt von A nach B übertragen wird, aber vielleicht passiert ja vorher schon einiges, was ich gar nicht mitkriege. Also von daher, dieses Nein reduziere ich jetzt gerade wieder, dass ich sage, es kommt auf die Art der Wahl an, was für Sicherheitsanforderungen da bestehen. Ich habe selber schon an Online-Wahlverfahren mitgewirkt. Zum Beispiel gibt es Fachausschussgremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, um Gutachter zu bestimmen. Da wird jeder sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht so staatstragend problematisch. Und die sind halt über gewisse Sicherheitskonzepte abgesichert und dann online passiert. Wird jeder sagen, hat viel Geld gespart, ganze Postwege sind eingespart worden, hat Sinn gemacht. Also es gibt sicherlich Dinge, wo man sagen kann, mit den vorhandenen Sicherheitskonzepten kriegt man ein Sicherheitsniveau hin, das ist akzeptabel, aber eine Bundestagswahl würde ich darüber nicht abwickeln.
Die Journalistin Dr. Alexandra Borchert sprach in München mit Professor Michael Decker vom Karlsruher Institut für Technologie, mit der Professorin Claudia Eckert vom Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit, mit Johannes Hintersberger von der CSU und Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium sowie mit Dr. Wieland Hohlfelder, Leiter des Google-Entwicklungszentrums München. Die Runde wurde organisiert und aufgezeichnet von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.